Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 8.
In dieser Folge unseres Podcasts geht es um die Aufmerksamkeit. Moment bitte. Ja, ich nehme jetzt aber gerade den Podcast auf. Entschuldigung, um die Aufmerksamkeit. Da Menschen über eine nicht unbegrenzte Kapazität zur Informationsverarbeitung verfügen, müssen wir Informationen aus dem unendlichen Angebot von Reizen in unserer Umwelt auswählen. Andere Reize dagegen müssen wir ignorieren oder ausblenden.
Mama!
Dazu dient die Aufmerksamkeit. Eine funktionierende Steuerung dieser ist eine wichtige Bedingung für schulische Lernprozesse. Und Probleme von Schülerinnen und Schülern, die Aufmerksamkeit betreffend, sind die von Lehrpersonen am häufigsten genannten Beeinträchtigungen erfolgreichen Lernens. Auch deswegen lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Aufmerksamkeit zu werfen. Wie funktioniert sie? Wie wird sie durch Lernumgebungen beeinflusst? Und wie äußern sich Störungen der Aufmerksamkeit? Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Margarete Imhoff. Frau Imhoff war als Lehrerin und Schulpsychologin tätig und hat heute die Professur für Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Universität Mainz inne. Sie forscht zu Psychologie in der Lehramtsausbildung, computerunterstützten Lernumgebungen sowie Aufmerksamkeit, Konzentration und Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen, Frau Professor Margarete Imhoff. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Ja, sehr gerne.
Der Begründer der Psychologie William James schrieb im Jahr 1890, "Everyone knows what attention is." War er da etwas zu optimistisch?
Dieser Satz, der durchzieht die Aufmerksamkeitsforschung wirklich mit schöner Regelmäßigkeit. Schade ist, dass Menschen beim Zitieren von diesem Satz genau da aufhören, wo sie auch aufgehört haben. Und wenn man sich das Original anguckt und mal so drei Zeilen weiterliest, da versteht man vielleicht ein bisschen besser, was er damit meint. Und was er damit meint, ist, dass jeder von sich sagen kann, wann er oder sie konzentriert gearbeitet hat. Also, dass wir gefühlt den Unterschied zwischen ich war da konzentriert bei der Sache und ich war da nicht konzentriert benennen können. Wir können zwar keine Definition abgeben, insofern war er zu optimistisch, das können wahrscheinlich noch nicht mal die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber wir können gefühlt den Zustand von Aufmerksamkeit von Nicht-Aufmerksamkeit unterscheiden.
Ja, Sie haben jetzt die beiden Begriffe gebraucht, Aufmerksamkeit und Konzentration. Beide werden in der Alltagssprache ja häufig synonym verwendet. Könnten Sie vielleicht den Unterschied zwischen den beiden Begriffen skizzieren?
Ja, kann ich. Zunächst mal ist es so, dass die Konfusion zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration nicht nur im Alltag sozusagen auftritt, sondern durchaus auch bei denen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, weil wir zum Beispiel im Englischen fast ausschließlich den Begriff von Attention haben. Also Concentration gibt es zwar im Englischen, aber irgendwie in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema kommt das nicht vor. Und dann hat man manchmal so das Gefühl, man redet nur vom selben. Aber um mal das zu illustrieren. Wenn Sie sich der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration ist, dass Konzentration eine Situation ist, in der ich absichtlich meinen Fokus einschränke, in der ich mich zugleich schütze vor Dingen, die jetzt nicht so sehr im Fokus sein sollen, also wo ich versuche, mich abzugrenzen, Dinge auszuschalten, während Aufmerksamkeit auch heißen kann, dass ich mich sozusagen mit Hochspannung auf alles Mögliche, was in einer Situation gerade auftritt, im Prinzip fokussieren kann. Also Beispiel, ein Schüler sitzt in der Klasse und er langweilt sich gerade ganz furchtbar und dann wandert seine Aufmerksamkeit zu dem Motorengeräusch, das von draußen kommt, zu der Fliege, die dem Lehrer sich gleich auf den Kopf setzt, zu dem Stift, den er jetzt gerade in seiner Federmappe nicht findet. Also der ist sehr aufmerksam, aber konzentriert ist das nicht.
Soweit klar. Das heißt, Konzentration ist die Form der Aufmerksamkeit, die aktiv gesteuert ist?
Ja, das muss man sich wirklich wichtig merken. Es ist aktiv gesteuert und sie fordert genau die zwei Prozesse, dass ich mich nämlich auf eine Sache fokussiere, dass ich also mir überlege, was ist jetzt der Kern? Ja, und der Kern meiner Arbeit ist jetzt zum Beispiel dieser Text, mit dem ich mich befasse. Und dass ich aber auch zugleich schaffe, Dinge, die potenziell auch meine Aufmerksamkeit beanspruchen könnten, draußen zu lassen. Also richtig wie eine Mauer um sich rum zu bauen. Und warum ist es wichtig, sich das zu merken? Es kostet nämlich Energie. Ja, deswegen ist Konzentration auch nur zeitlich begrenzt aufzubringen. Ja. Aufmerksamkeit können Sie auch aufbringen, wenn Sie total müde und träge sind. Also wenn Sie schon auf dem Sofa hängen und irgendwie denken, boah, ist der Weg zum Bett weit, können Sie trotzdem ganz plötzlich aufmerksam sein, wenn draußen auf einmal so ein Polizeiauto vorbeifährt oder wenn es Sturm klingelt, da sind Sie hellwach, Sie sind total aufmerksam auf das Signal und Sie tun, was zu tun ist in der Situation.
Die Aufmerksamkeit wurde ja im Laufe der psychologischen Geschichte durch verschiedene Metaphern beschrieben, also zum Beispiel als Filter, als Flaschenhals, als Spotlight, als Tor oder als Vergrößerungslinse. Welche Metapher trifft es denn aus Ihrer Sicht am besten?
Mit diesem wirklich super kurzen Überblick haben Sie schon im Grunde das Kernproblem der Aufmerksamkeitsforschung beschrieben. Aufmerksamkeitsforschung ist halt schwer in den Griff zu kriegen, weil Aufmerksamkeit in sich so volatil ist. Ja, das kann immer was anderes sein. Also wir haben ja zum Beispiel sowas wie selektive Aufmerksamkeit. Das heißt, wir können wirklich aus einer großen Menge von Dingen, die vor uns liegen, bestimmte Dinge gezielt auswählen. Wir haben aber bei der Aufmerksamkeit auch sowas wie die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu teilen. Ja, das heißt, wir können zum Beispiel Riesenboards, wenn man so ein Überwachungspanel von einem Atomkraftwerk denkt, da sind 25 Millionen Lichter und Dinger, die blinken und nicht blinken sollen und rot blinken müssen, aber nicht grün blinken dürfen. Also das heißt, wir haben viel die Möglichkeit, Aufmerksamkeit weit zu verteilen. Und je nachdem, mit welcher Funktion der Aufmerksamkeit ich es gerade zu tun habe, ist eben manchmal der Flaschenhals geschickter und manchmal sozusagen das Tor oder die Vergrößerungslinse geschickter. Was die Modelle aber alle irgendwie auch haben, also das zum Beispiel das Filtermodell, das Flaschenhalsmodell, die sagen, dass Aufmerksamkeit etwas ist, was wir halt letztlich immer nur auf eine Auswahl, auf einen begrenzten Ausschnitt unserer Realität zuwenden können. Ja. Und da sind die sich auch einig, auch neuere Modelle, die zum Beispiel dann die Aufmerksamkeitsforschung mit der Arbeitsgedächtnisforschung zusammenbringen, auch die Modelle sind sich einig darin, dass Reize, Signale aus der Umwelt, denen wir unsere Aufmerksamkeit nicht geschenkt haben, ja, die sind, als wären sie nie gewesen. Da haben sich ja auch viele Menschen dann getäuscht, dass sie nämlich denken, wir hätten vielleicht mehrere Flaschenhälse oder wir könnten Multitasking machen und wir können, was weiß ich, dem Lehrervortrag zuhören und zugleich aber auch noch im Heft blättern und das Buch aus der Tasche kramen und schnell noch irgendwie dem Banknachbarn was zuschieben. Ne, das können wir eben nicht. Das heißt, wir jedes Mal, wenn wir von dem Lehrervortrag aufs Heft, aufs WhatsApp, auf den Schuh, der uns zwickt, die Aufmerksamkeit lenken, ist es eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Also die geht zwar furchtbar schnell, Aber es ist eine Verschiebung, sie kostet Energie und es geht uns einfach die jeweils andere Information verloren.
Aber wenn wir gar keine Fähigkeit zum Multitasking haben, stimmt es dann auch nicht, dass Frauen besser multitasken als Männer?
Das ist ungefähr so wie mit dem Einparken. Also das sollen die Frauen ja auch nicht so gut können. Aber ich meine, das ist einfach eine Frage sozusagen der Übung. Es gibt bestimmte Zusammenhänge, in denen es erforderlich ist, dass man relativ schnell Aufmerksamkeit wechselt. Ja, also von einem zum anderen. Und wenn man das oft macht und oft übt, dann kann man es halt auch, wie es halt so ist, mit Dingen, die man übt. Die kann man hinterher besser als Dinge, die man nicht übt. Und letztlich aber von der psychischen Ausstattung ist unser kognitives System nicht, überhaupt nicht auf Multitasking angelegt. Und das ist einfach geschlechtsunabhängig. Mhm. Immer wenn wir wenn wir vermeintlich verschiedene Dinge machen, ist das, was innen sozusagen passiert in unserem Verarbeitungssystem, dass wir ganz schnell bit hin und her switchen.
Dann bleiben wir doch bei diesem schnellen Hin- und Her-Switchen und kommen wir zu Lehrpersonen. Die müssen zwar keine Panels in Atomkraftwerken bedienen, aber sie müssen ja trotzdem permanent ihre Aufmerksamkeit auf viele Prozesse simultan lenken.
Ja.
Inwieweit ist das eine besonders herausfordernde Situation?
Ja, also das ist ja im Prinzip genau die Situation, die wir von Multitasking eben beschrieben haben. Ja, also die haben wirklich ungefähr, also die haben wahrscheinlich sogar noch mehr Aspekte als im Atomkraftwerk zu beachten. Vor allem haben die Aspekte zu beachten, die alles andere als stillhalten und bei denen auch vor allem auch die Signale nicht so klar sind. Ne? Also wenn eine Schülerin unruhig auf dem Platz ist, dann kann das sein, dass es ihr super gut geht, weil sie vor Motivation zerbirst, oder es kann sein, dass es ihr ganz schlecht geht, weil es einfach ganz übel ist gerade. Also wir haben da viele Unklarheiten, wenig Transparenz, also was bedeutet welches Signal, wenn zwei tuscheln, unterhalten die sich jetzt gerade über die binomischen Formeln, weil sie die so schick finden, oder ne, reden die über das Fußballspiel von morgen. Ja, kann ja alles sein. Also wir wissen es einfach nicht. Wir haben ne, immer eine Vermutung. Wir haben uns natürlich selber als Lehrperson, wir haben unsere eigenen Emotionen. Ne, wir kommen in die Klasse und sind vielleicht sind wir besorgt, vielleicht sind wir auch wütend, vielleicht sind wir müde, vielleicht haben wir auch um uns selber Angst, wenn man dann da steht und denkt, boah, wer von denen bringt mir jetzt Corona ein? Also was auch immer, wir sind als Lehrpersonen, und dann haben wir immer noch nicht davon geredet, dass wir eigentlich einen Plan haben und dass der Plan vielleicht aufgeht oder nicht aufgeht, dass man natürlich ans Klassenmanagement zugleich denken muss, dass man schauen muss, wie man seine eigenen Handlungen so kontrolliert, dass man nicht spontan irgendetwas macht, was man dann hinterher in der nächsten Sekunde bereut. Also das sind alles so Dinge, die natürlich die Aufmerksamkeit in hohem Maße fordern. Und da kommt das rein, was ich vorhin sagte, das muss man üben und das kann man üben. Ja, also die gute Nachricht ist, auch wenn wir nicht Multitasking können, können wir uns Strategien aneignen, mit unserer eigenen Aufmerksamkeit umzugehen. Unsere eigene Aufmerksamkeit zu steuern. Wir können uns, also das kann man tatsächlich trainieren, und wir können auch sowas wie Emotionskontrolle in diesem Kontext uns erarbeiten. Also Schwerpunkt, also Betonung auf Erarbeiten, das kommt nicht einfach dadurch, dass man es macht. Also viele haben ja die Hoffnung, dass sie mit den ganzen Anforderungen, die in so einer Lehrsituation stecken, dass sie das halt irgendwie draufkriegen, wenn sie es oft genug machen. Das funktioniert nicht ganz so. Also man, ne, braucht schon auch bewusste Wahrnehmung dieser Situation. Man braucht bewusste Strategien, die man einsetzt und die man reflektiert und überprüft. Und ich meine, wer schon mal 3 Stunden am Stück unterrichtet hat, der wird zustimmen oder die wird zustimmen, dass es einfach mega anstrengend ist. Und nicht, weil man das dicke wissenschaftliche Brett gebohrt hat, sondern weil es einfach anstrengend ist, sich auf so viele Variablen gleichzeitig zu konzentrieren.
Ja. Ja, und das Training, das Sie angesprochen haben, hat das wahrscheinlich auch mit Automatisierungsprozessen von Aufmerksamkeit zu tun?
Ja, das hat mit Automatisierung von Aufmerksamkeitsprozessen zu tun. Das hat damit zu tun, dass man bestimmte Signale zu erkennen lernt. Also typisches Beispiel, Anfängerfehler in der Lehramtsausbildung. Man kommt in so eine Klasse rein und es läuft eigentlich ganz gut. Und dann kommt einer und lenkt einen irgendwie ab, ja, verwickelt einen in irgendein Privatgespräch, aber sie haben doch gar nicht, ne, also und auf einmal vergeht die Zeit und man merkt gar nicht, dass man jetzt gerade 15 Minuten mit einem Schüler oder mit einer Schülerin darüber debattiert hat, ob man das jetzt gestern richtig an die Tafel geschrieben hat oder nicht. Das Drama ist, die anderen haben zugeguckt, haben sich 15 Minuten lang gelangweilt und sind spätestens nach 3 Minuten auf die Suche gegangen nach alternativen Beschäftigungen. So, und schon hat man wirklich Chaos in diesem Klassenzimmer. Und der Witz ist, dass natürlich die Aufmerksamkeit der Lehrperson das nicht auf die anderen drei, also sagen wir mal 25 Schüler ist, sondern auf die einen und dass dann auch das Zeitempfinden verschwindet und dass man dann auf einmal sozusagen eben keine Aufmerksamkeit mehr hat auf sich und sein Handeln. Das kann man aber lernen. Dazu braucht man aber häufig Unterstützung. Man braucht zum Beispiel jemanden, der oder die in der Unterrichtssituation ein auf diese Mechanismen hinweist, weil das sehr schwierig ist, vor allem gerade eben auch als Anfänger, so eine Situation zu durchleben und zugleich zu verstehen, ne, wo man da falsch abgebogen ist. Und von daher ist Aufmerksamkeit wirklich, also für die Lehrperson etwas, was man zu steuern für sich sehr früh lernen muss, weil es einfach zu viele Dinge sind, die einem sonst die Aufmerksamkeit wegziehen. Da haben wir vielleicht auch wieder den Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration, ne? Werde nämlich auf alles aufmerksam, was im Klassenzimmer los ist, wo sich einer bewegt, gucke ich hin, ne? Und ich konzentriere mich aber nicht auf das, was eigentlich Sache ist.
Lassen Sie uns auf die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern zu sprechen kommen. Mir ist es als Lehrer relativ häufig so gegangen, dass ich, wenn ich bei Schülerinnen und Schülern auffällig unaufmerksames Verhalten beobachtet habe, zunächst auf eine beeinträchtigte Aufmerksamkeit oder sogar auf eine Aufmerksamkeitsstörung getippt habe. Bei genauerer Betrachtung hat sich dann häufig gezeigt, die Aufmerksamkeitsproblematik war eher eine überlagerte Motivationsproblematik oder es lag einfach an meinem Unterricht. Sind wir zu schnell dabei, Aufmerksamkeitsprobleme oder Störungen, Stichwort ADS, ADHS, zu diagnostizieren?
Sind wir, sage ich jetzt mal so pauschal. Also, erstmal würde ich an dieser Stelle echt zwei Stränge aufmachen. ADS, Aufmerksamkeitsstörung, das ist eine psychiatrische klinische Diagnose. Ja, und als Lehrer, als Lehrerin machen wir viel, aber wir machen keine psychiatrischen Diagnosen. Das machen andere. Wir helfen mit. Aber wir können nicht solche Sätze sagen wie, ich glaube, dass dieses Kind, dieser Schüler hat ADHS. Also es ist eine ganz andere Wiese. Und bevor jemand tatsächlich klinisch mit ADHS sozusagen in Verbindung gebracht wird, gibt es ja eine ganze Menge andere Dinge, die auch eine Aufmerksamkeitsproblematik sein können, ohne dass das klinisch ist. Also das, da muss man so ein bisschen auch ne, das einordnen. Man könnte auch mal platt sagen, die Kirche im Dorf lassen. Die Aufmerksamkeitsproblematik, also wenn Schüler und Schülerinnen da sitzen und man hat irgendwie den Eindruck, die fangen nicht an oder die machen was anderes oder die drehen sich eigentlich nur in den Haaren und gucken aus dem Fenster und man weiß irgendwie so gar nicht. Es kann ja wirklich viele Gründe haben. Das kann zum Beispiel schlicht den Grund haben, dass die Schüler und Schülerinnen gar nicht genau wissen, was sie zu tun haben. Also im Grunde eine Aufgabenunklarheit. Es kann auch eine Zielunklarheit sein. Also, dass zum Beispiel Aufgaben viel zu offen gestellt sind. Also, wir wissen ja auch, wenn man Schüler und Schülerinnen, das sind so Experimente aus den 80er Jahren, da hat man Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit gegeben, so einen Stapel relativ langweiliger Aufgaben also so Routineaufgaben, also keine Problemlöseaufgaben, Routineaufgaben zu bearbeiten und wo man gesagt hat, so hier, da hast du 30 Seiten Sachen, die müssen irgendwann fertig sein. Oder man hat gesagt, die müssen am Ende der Woche fertig sein. Oder man hat gesagt, du hast jetzt eine halbe Stunde und du sollst 6 Seiten haben. Und da kann man jetzt dann mal wunderbar sehen, welche Schüler und Schülerinnen fangen es arbeiten an, welche Schüler und Schülerinnen werden fertig und welche Schüler und Schülerinnen bearbeiten die Aufgaben korrekt. Und die, die vermeintlich das leichteste Los hatten, nämlich hier hast du so und so viele Aufgaben und du hast so viel Zeit, wie du willst, ja, gib dein Bestes, wenn dir danach ist. Die haben maximal die Hälfte der Aufgaben irgendwann mal fertig gehabt. Und aber nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität hat gelitten. Ne? Und das liegt einfach daran, dass es keinen Grund gab, sich diese Konzentration irgendwie aufzubringen. Ja? Das heißt, also manche Schulsituationen sind auch, oder Aufgabensituationen, die sind vielleicht sogar gut gemeint, aber sie sind eben nicht so, dass man überhaupt Konzentration aufbringen müsste, weil zu wenig klar ist, was gemacht wird, weil zu wenig klar ist, bis wann was gemacht wird, weil zu wenig klar ist, sozusagen, was genau erwartet wird, und dann verdattelt man's. Also das heißt, wir müssen wirklich sehr genau hingucken, wie sieht die Aufgabe aus, gibt die Aufgabe überhaupt einen Sinn, und dann kriege ich es auch hin, die Energie aufzubringen für diese Konzentrationsleistung, die da gefordert ist.
Okay, jetzt würde ich gerne mit Ihnen noch über ein sehr interessantes Aufmerksamkeitsphänomen sprechen, und zwar das Phänomen der Aufmerksamkeitsblindheit von Chabrie und Simmons. Mhm. Ich umreiße das bekannte Experiment dazu kurz. Man zeigt Versuchspersonen ein Video, in dem sie darauf achten sollen, wie oft Bälle den Boden berühren. Und während im Video Personen die Bälle dribbeln, läuft über mehrere Sekunden hinweg ein Gorilla offen durchs Bild. Und ungefähr die Hälfte der Probanden, wenn man das in sehr großen Stichproben testet, sieht diesen Gorilla nicht. Meine Frage wäre, welche Implikationen ergeben sich aus diesem Phänomen für die Schule?
Ja, also das ist das Phänomen, also das ist sozusagen ein wunderbares Beispiel für das, was wir eingangs hatten mit der fokussierten Aufmerksamkeit oder Konzentration. Ich kann mich dermaßen auf ein Selektionskriterium konzentrieren, dass alles andere sozusagen inexistent ist, ja. Ich sehe das gar nicht. Das heißt, für die Schule muss man erstmal schauen, wie oft haben wir denn überhaupt Themen, bei denen wir so eine enge Aufmerksamkeit brauchen. Ne? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Deutschunterricht und dann soll ich Gedichtinterpretationen machen. Also, wer würde denn sagen, zähle in diesem Gedicht alle Wörter, in denen kein O vorkommt? Das kann man sehr präzise machen, aber die Frage ist, wie sinnig ist das? Das heißt, man muss erstmal gucken, wo im Unterricht kommen denn solche Fragen vor? Dann muss man sich außerdem klar machen, dass dieses Experiment zeigt, dass Aufmerksamkeit im Prinzip oder Konzentration ausrichtbar ist. Beziehungsweise auch ausgerichtet werden muss. Also ich denke dann so an so Situationen, wenn man zum Beispiel Kindern oder Jugendlichen in der Schule den Auftrag gibt, lest das mal, wir reden dann drüber. Ja? Also da kann eigentlich gar nichts draus werden, weil die Aufmerksamkeit sozusagen auf nichts gerichtet ist. Ja? Oder so Sachen wie, schaut euch das mal an und wenn ihr Fragen habt, kommt ihr zu mir. Na, also schaut euch das mal an, also das heißt, Aufmerksamkeit ist ausrichtbar, das heißt, sie muss aber auch ausgerichtet werden.
Und manchmal wird sie vielleicht auf etwas ausgerichtet, was wir gar nicht erwarten.
Ja, klar, also vor allem, wenn man das frei lässt, ne? Also ich kann mich gut erinnern, in einer Englischvorlesung gewesen zu sein, es ging eigentlich um Shakespeare, eigentlich ging es um ein tolles Thema, aber ich weiß nicht, wir saßen da und haben die Äs gezählt, dieses Professors. Ja, es war wunderbar, wir hatten viel Spaß, von Shakespeare weiß ich bis heute nichts. Das heißt, wenn man so offen lässt, dann machen Schüler und Schülerinnen halt, ne, die kommen schon auf was, weil es ist quälend. Für Menschen ist es quälend, keinen Fokus, keine Aufmerksamkeit zu haben. Ja, das lähmt. Und wenn eben die Aufgabe mir keinen Fokus gibt, dann suche ich mir einen. Und das ist meistens nicht derjenige, der Fokus, den die Lehrpersonen gerne hätten.
Stichwort Fokus. Der Einfluss der digitalen Medien auf die Aufmerksamkeit wird ja eher spekulativ gehandhabt. Ich würde einfach gerne mal zwei Forschungsergebnisse gegenüberstellen. Auf der einen Seite haben wir die bekannte Brain Drain Studie, die sagt, dass ein Smartphone die Aufmerksamkeit sogar dann negativ beeinflusst, wenn es ausgeschaltet in der Tasche daneben liegt. Und auf der anderen Seite gibt es Befunde, die zeigen, dass Handyspiele sogar förderliche Effekte, zumindest auf bestimmte Teile der Aufmerksamkeit haben. Könnten Sie denn Forschungsstand vielleicht für die Zuhörer etwas systematisieren?
Ja, also ich kann es mal versuchen. Gehen wir doch vielleicht erstmal auf die guten Aspekte ein, ne? Die werden ja dann auch ganz schnell kritisch gesehen. Die digitalen Medien, die haben, wenn man an die Darstellungsmöglichkeiten denkt, ja unglaublich viele Vorteile, ne? Die können Dinge rauszoomen, größer machen, kleiner machen. Das Allereinfachste, man kann Dinge wiederholen. Das sagen uns übrigens auch die Studierenden jetzt im digitalen Semester. Die sagen schon, auch sie wollen gar keine Vorlesung in echt, weil da kann ich ja den Professor nicht stoppen. So. Und vor allem ich kann mir das nicht so oft anhören, bis ich es kapiert habe. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist da im Prinzip überfordert in der Live-Situation und dann kann man sich sozusagen die Situation so gestalten, dass man Dinge mehrfach hört, dass man sie größer macht, dass die Darstellungsweisen sind anschaulicher. Das ist natürlich alles sehr vorteilhaft. Also wir haben gerade bei Kindern jetzt nehmen wir doch die klinischen mit rein, mit Kindern mit ADHS, die ganz große Probleme haben, sich auf einen Text, auf ein Buch, auf eine Seite zu konzentrieren, die ständig mit der Zeile verrutschen, wenn die was versuchen zu lesen und dann geben sie es auf und so. Wenn die am Videospiel sitzen oder am Computer lernen, mit so Computerprogrammen, dann lassen die sich weder im Verhalten noch in dem, was hinten an Ergebnis rauskommt, von anderen unterscheiden, die eben sozusagen nicht klinisch Aufmerksamkeitsstörungen haben. Ne? Also irgendwie triggert diese Darstellungsform etwas, was es auch Kindern, die sonst große und nachgewiesenermaßen große Probleme haben mit der Aufmerksamkeitssteuerung, dass die dabei bleiben. Die negative Seite, also dass ein Smartphone die Aufmerksamkeit ablenkt, auch wenn es ausgeschaltet daneben liegt, das ist, glaube ich, keine Frage des Mediums. Das ist eher so eine Frage, dass der Kopf damit beschäftigt ist, was passiert in diesem Telefon, während ich jetzt hier sitze und den Dreisatz mache. Ja, das ist dieser Gedanke, dass man irgendwie was verpasst, was auf den Social Media passiert, dass man irgendwie dass vielleicht sogar über einen selber da drin jetzt was gesagt wird, gegen das man sich nicht wehren kann oder über das man sich nicht freuen kann, dass Verabredungen getroffen werden, bei denen man draußen ist, weil man jetzt gerade da nicht schnell genug reagiert. Also ich glaube eher, dass das solche Phänomene sind, die sich mit den Inhalten beschäftigen, denn also da habe ich manchmal so das Gefühl, diese Social Media, diese Unmittelbarkeit, mit der man da reagiert. Also es hat ja noch kaum einer einen Satz gesagt, sind ja schon 5 Kommentare dazu. Der Punkt ist ja noch nicht gemacht und schon zählen die Leute die Likes oder was auch immer. Das ist so ein bisschen wie Pavlov und sein Hund, ne? Also wenn es Pling macht, dann sind wir ganz aufgewühlt, dann erhöht sich direkt der Bluthochdruck und dann ist direkt ein Teil der Konzentrationsfähigkeit damit beschäftigt, zu grübeln, was das jetzt ist, was ich da gerade nicht sehe. Und das liegt aber, weiß ich nicht, ob das per se am Medium liegt oder ob das in der Art und Weise liegt, wie wir sozusagen diese Kommunikation mithilfe dieser Social Media noch nicht beherrschen.
Wir sind schon am Ende angelangt und ich hätte noch eine letzte Frage für Sie. Und zwar, weil Sie die verschiedenen Perspektiven mitbringen. Sie sind Forscherin, Sie waren auch Lehrerin und Schulpsychologin. Und deswegen würde mich interessieren, was können Lehrpersonen tun, um die Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern tatsächlich zu fördern?
Also, was können Lehrer und Lehrerinnen tun? Also, ich glaube, für mich wäre der wichtigste Punkt, dass man mit klaren Aufgaben, mit klaren Zielsetzungen, Phasen intensiver Konzentration und Aufmerksamkeit einfordert, dann aber auch das zulässt, dann aber auch sagt, wann die zu Ende ist. Also diese akzentuierte Aufmerksamkeitseinforderung mit klaren Aufgaben, mit einem klaren Anfang, mit einem klaren Ende und einem Ziel, das man erreichen kann, an dem man dann auch hinterher sehen kann, dass es sich gelohnt hat, diese Aufmerksamkeit oder diese Konzentration, besser gesagt, zu investieren. So in etwa.
Ja, und ein klares Ende haben auch wir. Ich bedanke mich ganz herzlich für das erhellende Gespräch, Frau Professor Margarete Imhoff.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Alles Gute an alle, die Aufmerksamkeit und Konzentration fördern möchten und müssen.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.